is the truth.
The best way to predict the future is to create it.
In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst?
So, meine Lieben. Jetzt sind ja sicherlich eine ganze Menge, die erwartungsvoll jetzt diesen Podcast hören und denken, jetzt rotzt er mal richtig einen raus. Jetzt wird er sich um Kopf und Kragen reden. Ja, da werden ein paar Leute sein, die mir zustimmen werden zu dem, was ich in diesem Podcast jetzt hier sagen werde. Und da werden ein paar Leute sagen, die mich vernichten wollen werden. Und das ist ja vielleicht so provoziert, klar. Ich spiele ja auch ein bisschen mit dem Thema. Aber was ich will in dieser Ausgabe 18 von Wayne, dem Human Marketing Podcast, wo ich immer erzähle, dass es so den Menschen, um den Menschen geht hinter dem Marketing. Da muss ich eben auch ein bisschen Menschlichkeit rausrollen und das will ich in dieser Ausgabe 18 mal machen. Hier soll es also nicht nur um Marketing, um Online-Marketing heute gehen, sondern es soll speziell auch um Themen gehen, die mich aktuell wirklich nerven und wo ich einfach mal ein Statement auch politischer, gesellschaftlicher Form abgeben will, um euch auch die Möglichkeit zu geben, dass ihr merkt, was ist der Young überhaupt für ein Typ. Weil ich glaube, da fängt ja alles an. Wenn wir im Facebook darüber diskutieren, auch politische Sachen diskutieren, irgendwelche Sachen der Tagespolitik diskutieren, dann kann es ja nur funktionieren, wenn ich ein bisschen was von dem anderen Menschen weiß. Und in der Regel, weil die meisten machen ja da draußen gar keinen Podcast, wird es so sein, dass man nichts von dem anderen weiß. Und ihr wisst ja selber, wie die Diskussionen ablaufen. Das basiert genau auf dem, dass keiner von dem anderen so richtig Bescheid weiß. Und ich will heute euch einfach mal die Gelegenheit geben und mir auch die Gelegenheit geben, mal zu zeigen, wo ich politisch stehe, ein paar Meinungen zu äußern. Und ihr werdet dann auch sehen, dass das immer was mit Marketing zu tun hat. Also diese getrennte Sichtweise von, ich kann jetzt hier nur das beackern und das hat mit dem anderen nichts zu tun, das ist Bullshit in meiner Welt. Also bei mir ist es wirklich so, auch für diese Ausgabe. Ich kann euch jetzt ganz ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt hier bestimmt den 5. Anlauf schon mache, um diesen Podcast aufzunehmen, weil es sich einfach scheiße anfühlt. Wenn du in so einer Reihenfolge bist, also ich hatte ja vorher immer so Housekeeping, Perspektiving, Blogthemen, Hauptthema, Eventthema, da bist du in so einem Raster drin. Wenn du dieses Raster irgendwann gerafft hast für dich selbst, dann fühlst du dich sicher da drin und dann kannst du das so abreiten, dann macht das irgendwann Spaß, dann hast du eine Selbstsicherheit und wenn du dieses Raster verlässt und das mache ich mit dieser Ausgabe jetzt, dann fühlt es sich wieder an, als ob du auf einem Bein stehst und wenn der Wind dann bläst, wirst du natürlich instabiler, du wackelst und irgendwann fällst du vielleicht auch um. Das heißt, du bist psychologisch nicht mehr so in diesem Raster drin und so sicher, sondern du verlässt deine Welt und wirst unsicher. Das ist genau das, was jetzt auch passiert. Deswegen drücke ich jetzt hier, glaube ich, schon, ja, ich glaube, gefühlte Male, das 8. Mal den Record-Knopf. Aber egal, ich habe mir vorgenommen, das hier so zu machen. Ich habe auf der einen Seite den Teufel auf meiner Schulter. Auf der rechten Seite. Und ich habe auf der linken Seite den Engel. Und der Engel sagt immer, hey Marco, du darfst nicht anecken. Du musst alles so ein bisschen Mainstream machen, weil das wollen die Leute hören. Das ist das so, was immer gut geht. Was einfach so gut durchgeht. Und wenn du gute Performance haben willst, dann darfst du nicht anecken. Und das ist gut für dich, für dein Einkommen und für deine Mitarbeiter, für die Sicherheit. Du hast ja auch eine Verantwortung. Also der muss dir ja gerecht werden. Und auf der anderen Seite sitzt dieser Devil-Typ und der erzählt mir,
hey, Young, du erzählst immer authentisch und die Leute sollen so sein, wie sie sind. Und in Wirklichkeit laberst du auch nur Mainstream. Eck doch einfach mal an. Gibt genug Beispiele da draußen, dass Leute anecken und die sind damit nicht schlechter gefahren, sondern eigentlich eher positiver gefahren. Also probier doch mal. Du bist ja sonst auch einer, der rauskommt und sich was traut. Also probier es in der Ausgabe auch mal.
Ja. Und in dieser Ausgabe soll es so sein, dass ich hier links ping, den Engel einfach mal wegschieße und den Teufel einfach mal rauslasse, mich also mal traue, mein gewohntes Raster in Wayne einfach mal zu durchbrechen, ein bisschen politischer zu werden, ein bisschen gesellschaftlicher zu werden und euch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen was über den Young zu erfahren. Und wenn ich das hier mache, fühlt es sich jetzt schon scheiße an. Aber ich lasse mal laufen, auch wenn es jetzt der 8. Versuch ist. Vielleicht kann ich jetzt mal durchlaufen lassen. Damit ihr so ein bisschen den Young versteht, wie der Young so ein bisschen gepolt ist. Ich will jetzt nicht so auf politische Richtungen so im Detail eingehen. Ich hasse diese ganze Diskussion von, was sind denn jetzt bürgerliche Werte? Sag doch mal, was sind denn deine Werte? Finde ich so irgendwie so kacke, weil du bist, Du hast ja eine Erziehung gehabt. Jeder Mensch von euch hat eine Erziehung gehabt. Ich auch. Und natürlich kannst du, wenn du Leute fragst, was denn ihre Werte sind und man soll sie mal auf den Punkt bringen, immer in Petrolie bringen. Das ist da auch totale Metaebene. Du wirst 18 Jahre erzogen in deinem Elternhaus oder in den Begebenheiten, in der Gesellschaft, in der du aufwächst. Und das ist doch eine Sache, die sich nachher nicht einfach so auf den Punkt bringen lässt, sondern es ist eine Gemengelage von 18 Jahren Erfahrung. Und alle, die mal so sagen in diesen ganzen Talkshows, also ich bin so ein leidenschaftlicher Gucker von Hart aber fair oder von Anne Will und immer wenn ich dann höre, dann sag doch mal, was sind denn jetzt die bürgerlichen Werte oder was sind linke Werte? Dafür gibt's auch gar keine Antwort, weil das hat jeder so in seiner DNA drin. Aus der Erziehung und da sind ein paar Sachen, da kann man vielleicht ein bisschen verschlagworten. Das wird es aber nie im Kern treffen, weil jedes Schlagwort natürlich aus mehreren Perspektiven wieder entsteht und das finde ich so ja, blöd eigentlich so. Damit ihr aber so ein bisschen wisst, welche grundsätzlichen Werte mich in meiner Kindheit begleitet haben, will ich die euch einfach mal nennen, damit ihr so ein bisschen wisst, was der Young eigentlich so in seiner Kindheit so mitbekommen hat. Ich bin in einem relativ schwierigen Elternhaus aufgewachsen. Da war nicht alles Gold, was glänzt, aber in einem sehr liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Mein Vater war Abteilungsleiter bei der BFA, nannte sich das damals, ist jetzt die Deutsche Rentenversicherung. Und ja, also studiert, ist durch diesen ganzen Studententonus durchgegangen, hatte dementsprechend natürlich auch so ein paar ja, Uni-linke Tendenzen, aber im Kern ging es da schon sehr stark auch um ey, die starken Jungs. Also dieser halbstarken Zeit, die er noch mitgemacht hat, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl von Jungs eben auch gerade von väterlicher Seite, das war schon sehr prägend. Meine Mutter war Schneiderin, ein sehr liebevoller Mensch. Also ich muss sagen, dass ich in meinem Elternhaus so, der Familienzusammenhalt war nicht immer so doll, aber die Einzelparts, die haben meine Eltern schon sehr gut belegt. Also da kann ich mich überhaupt nicht gar nicht beschweren. Wir hatten immer gut Geld, mein Vater hat auch gut Geld verdient. Ich würde mich jetzt selbst, wenn ich es einfach von der Gefühlslage einordnen wollen würde, als gut bürgerlich betrachten, was ja heutzutage schon mehr Mitte-Rechts ist. Aber da würde ich mich einfach mal hinstecken. Durch diese Kindheit hat sich irgendwann ergeben, dass ich in sowas wie eine Ziehfamilie gekommen bin. Also ich bin nicht übers Jugendamt irgendwie dann in irgendeine Pflegefamilie gekommen, sondern es hat sich irgendwie anders sozial ergeben, dass ich in eine Pflegefamilie gekommen bin. Durchaus Menschen, die ich als meine Familie betrachte jetzt. Und die waren sehr, wenn man es jetzt politisch richtungsmäßig nimmt, war schon sehr links. Da ging es schon sehr um Nächstenliebe, um anderen Menschen helfen, um Demonstration, Revolution, also schon mit linken Tendenzen, aber auf der anderen Seite auch wieder um diese Werte, die eben aus dieser Nachkriegszeit kamen von, hey, wir Jungs, wir stehen zusammen und diese halbstarken Zeit. Halbstarken Zeit, habe ich gelernt, gab es auf der rechten, also auf der bürgerlichen, konservativen Seite, genauso wie auf der bürgerlichen linken Seite. Gab es in beiden Bereichen. Und für mich, muss ich sagen, war jetzt das einmal mehr rechts und auf der anderen Seite mehr links. Und dieser Spagat hat mir in meiner Entwicklung eigentlich sehr, sehr gut getan, weil ich irgendwie in beiden Seiten nie das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt irgendwie der Weisheitsletzte Schluss, sondern beide Seiten hatten irgendwie was Cooles, ja. Also dieser Tendenz auf der rechten Seite zu sagen, okay, Ordnung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, so dieses Werteraster, was man so blablabla als Deutsch bezeichnet, das habe ich da schon mitgekriegt. Auf der anderen Seite waren die auf der linken Seite ja nicht unordentlich. Und da war alles ein bisschen Freigeist ja irgendwie. Und ich fand beide Seiten irgendwie cool. Deswegen hätte ich jetzt nie sagen können, zu dem Zeitpunkt zumindest, ja, auf welcher Seite würde ich mich denn jetzt politisch einordnen? Damals hätte ich gesagt, okay, ich bin ein Jojo. Ich bin auf allen Seiten irgendwie so ein bisschen was. Dann bin ich mit 16 zur Polizei gegangen. Das wissen ja vielleicht, weiß der ein oder andere von euch. Und da ist es natürlich zwangsläufig so, da muss man sich auch nichts vormachen. Das ist wichtig auch vielleicht für den einen oder anderen zu wissen. Wenn du bei der Polizei bist oder wenn du bei der Bundeswehr bist, dann wirst du nicht dazu neigen, linke Gedankengüter zu übernehmen. Sondern das Thema Staat, das Thema National, das verteidigst du faktisch mit deinem Leben und deiner Gesundheit. Das heißt, du wirst für bestimmte Werte in der Republik und dem Staat anders eintreten. Und wirst zwangsläufig, wenn du vorher in der Mitte warst, weiter nach rechts rüber driften. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, der mich so richtig annervt. Das, was in der Schule so vermittelt wird, und das ist das, was ich auch als Feedback von meinem Sohn bekommen habe, ist, dass er eigentlich von dem, was er schulisch vermittelt bekommen hat, rechts eigentlich immer schon gleich fast rechtsextrem definiert wurde oder als Nazi definiert wurde. Also in seinem Werteraster, bis wir das geklärt hatten, war rechts faktisch schon gleich Nazi. Und das ist so eine linke Einstellung, die mich an der Schule wirklich megamäßig nervt, aktuell auch noch nervt, weil das einfach nicht klargestellt wird, dass rechts politisch nicht bedeutet, dass ich ein Nazi bin und genauso links nicht bedeutet, dass ich ein RAF-Typ bin. Das ist halt Quatsch irgendwie. Also das wieder geht nur in diese Richtung der Extremen. Und ja, ich war bei der Polizei, hatte ich gesagt, bin natürlich ein bisschen weiter nach rechts abgedriftet. Hab aber immer probiert, das Beste aus allen Welten mir irgendwie anzueignen. Das hat, als ich die ersten Jahre draußen war, da war ich auf so einer geschlossenen Einheit in Berlin, hab die ersten Maikrawalle mitgemacht, hab da wie eine Pappnase in einer Polizeikette gestanden und hab Straßen geräumt und hab mit Tränengas geschossen. Da gab's natürlich Leute auf der mir gegenüberliegenden Seite, die waren links, ja, da entwickelst du ein klassisches Feindbild gegenüber Linken. Natürlich lässt sich gar nicht, wenn dich einer mit Steinen beschmeißt, da wirst du nicht sagen, oh, der wird schon einen Grund dafür haben, sondern du magst den nicht, ja. Und das ist so relativ klar und du vertrittst selbst den Staat, das heißt, du wirst dich immer mehr verfestigen in diesen, in den Sachen, die du eben auch verteidigen willst und das ist halt auch unsere Gesellschaft. Nicht alle Teile unserer Gesellschaft, aber so den Kern der Gesellschaft, den verteidigst du halt und das ist dann halt ein bisschen rechts. Also ich will euch mal ein Beispiel sagen. Bei mir war es ziemlich schnell so, dass ich in der Polizeikette gestanden habe an dem 1. Mai, eine Straße abgesperrt habe und wir beschmissen worden sind mit Steinen und mit Mollys. Und als es ein bisschen ruhiger wurde, kam irgendwann eine Oma, die Traute hatte und einfach nach Hause wollte mit ihren Beuteln und wollte eben durch. Und dann hatte ich links neben mir zwei Kollegen, die irgendwie, ja, vielleicht war es auch Erziehung oder so. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich glaube auch an der Erziehung, aber sicherlich auch Angst, weil in den Situationen bist du nicht klar, sondern du scheißt dir auch ein, gerade wenn du ein junger Mensch bist, dann scheißt du dir auch ein, wenn du in so einer Polizeikette stehst und mit Gewalt in der Form auch noch nie was zu tun hattest. Da kam eine Oma und hat gesagt, ich will nur nach Hause, ich will mit dem ganzen Stress nichts zu tun haben. Die war bestimmt 75 oder so. Und dann haben die beiden Knirpse da neben mir gesagt, Knirpse, die waren genauso alt wie ich, haben mir erklärt, nee, sie kommen ja nicht durch. So nachdem, weil es dir eingebläut wurde in der Ausbildung, dass du das Gesetz bist. Ja? Du bist der Sheriff und natürlich muss dir das eingebläut werden, damit du auch Recht durchsetzen kannst, weil keiner ist irgendwie so dazu geboren, mich eingeschlossen, dass ich mit körperlicher Gewalt sofort umgehen konnte. Das lernst du im Laufe deiner Tätigkeit eigentlich erst. Und so stehen die da in der Polizeikette und probieren natürlich durch martiales Erscheinungsbild und durch Artikulation das Recht durchzusetzen. Und schon da habe ich damals daneben gestanden und gedacht, Mensch Jungs, ey, das ist eine Oma. Was soll die jetzt in die Polizeikette mir in den Rücken laufen, mir einen Stein an den Kopf schmeißen und mich mit einem Molly verbrennen? Das ist doch totaler Bullshit. Lass die doch durch, die will doch wirklich nur nach Hause. Und zum Glück hatte ich einen Einheitsführer damals, der ähnlich gedacht hat wie ich und der auch ein Augenmerk darauf hatte, dass das so differenziert betrachtet wird. Und der hat dann die Oma durchgelassen, hat mit uns darüber geredet, nochmal gerade mit den beiden darüber geredet, dass sie es differenziert betrachten sollten. Und so hat sich eigentlich mein Bild auch politisch und auch gegenüber der Polizei und den ganzen Rahmenbedingungen eigentlich immer als sehr, ja, neutral eigentlich so irgendwie entwickelt. Also immer die Einzelsituation bekunden. Das hat sich natürlich dann verstärkt, als ich dann ein bisschen älter wurde, bin ich auf den Polizeiabschnitt gegangen, bin Funkwagen gefahren. Da war es zu Anfang so, dass ich nur mitgefahren bin. Danach war ich selbst Streifenführer. Das heißt, du hast die Hosen an, auf so einem Bock nennen wir das ja immer. Und dann musst du Entscheidungen treffen. Du kommst zu einem Ort und musst Entscheidungen treffen. Nehmen wir mal die ganzen Bereiche weg, wo das immer klar ist, wer der Böse ist. Also wenn du irgendwie zu einem Tatort kommst und da sitzt der Mörder jetzt noch irgendwie mit seinem Hackebeilchen auf dem Boden, dann weißt du, wer der Böse ist. Das heißt, da ist es relativ klar. Wenn du aber einen Verkehrsunfall hast, dann ist es wichtig zu wissen, dass natürlich einer schuld ist, dass vielleicht auch einer sich verteidigen wird. Aber die psychologische Lage von den beiden Parteien zu erkennen und zu gucken, warum der eine sich jetzt verteidigt, obwohl er Schuld hat und der andere jetzt vielleicht am Boden zerstört ist, weil sein Auto kaputt ist und er jetzt den Schaden hat, das war wichtig, um die Gesamtlage zu beurteilen und beiden Menschen jetzt auch gerecht zu werden. Das heißt, da habe ich auch gelernt, den Spagat zu machen zwischen bestimmten Situationen. Und das war bei der Zeit beim mobilen Einsatzkommando genau dasselbe. Da haben wir uns eine Menge mit Schwerstkriminellen beschäftigt. Aber auch da ging es darum zu gucken, wie ist denn das Profil von diesem Schwerstkriminellen, also dieser Räuber, dieser Mörder, wie funktioniert denn der im Kern und warum macht der bestimmte Sachen? Und das zieht sich eigentlich so durch meine ganze Zeit, so bis ich jetzt 47 geworden bin. Das ist mal der Vortisch gewesen. Was ich bei diesem ganzen differenzierten Betrachten, was jetzt irgendwie sich so theoretisch anhört, eigentlich immer mir erhalten wollte, ist, dass ich ja einen Humor behalten wollte. Also ich bin sowieso, wer mich kennt, weiß, dass ich so ein bisschen schwarzhumoristisch angehaucht bin. Das heißt, ich habe probiert, mit bestimmten schwierigen Situationen eigentlich immer lustig umzugehen und Leute in ihrer Situation auch zu verarschen. Natürlich immer mit dem Nachsatz, dass es lustig gemeint ist. Das gelingt mir nicht immer, weil nicht alle Menschen so ticken, aber das ist meine Form der Kompensation eigentlich gewesen. Also, in dieser Ausgabe soll es ja so ein bisschen darum gehen, ich habe lange nach dem Thema gesucht, wie ich eigentlich diese Ausgabe jetzt hier nenne. Und ich will die Ausgabe mal nennen, sind wir noch zu retten? Und mit einem politischen Thema anfangen, was so, glaube ich, was so alles bestimmt. In der Ausprägung. Das Große, was gesellschaftlich gerade passiert, ist ja die Globalisierung. Und wir tun alle so, als ob die Globalisierung nur damit zu tun hat, dass wir von A nach B reisen können und dass es uns, denen es ja gut geht in unserer Gesellschaft, dass es uns viel mehr Möglichkeiten gibt, in der Welt rumzureisen, andere Kulturen kennenzulernen, Geschäfte zu machen, aber auch einfach nur Urlaub zu machen. Dass das so einfach ist, was wir da machen. Im Kern, und wir hören das ja in Fachkonferenzen ganz oft, ist es so, dass wir evolutionär geprägt sind. Das heißt, wir sind über Jahrhunderte, Jahrtausende in bestimmten Kulturräumen aufgewachsen und haben da unsere Prägung gekriegt. Also es ist uns genetisch und evolutionär gar nicht so leicht gemacht worden, zu gucken, wenn jetzt ein Asiate zum Beispiel nach Deutschland kommt, mit dem umzugehen, weil wir gar nicht wissen, wie der funktioniert. Und das konnten wir auch gar nicht lernen, weil wir ja sonst räumlich getrennt waren. Dass der Flugverkehr und der Reiseverkehr jetzt hier so ist, dass ich innerhalb von 10, 12 Stunden auf die andere Seite des Erdballs komme und andere Kulturen kennenlerne, das war ja über hunderte Jahre, über tausende Jahre überhaupt gar nicht so. Und das ist halt eine Sache, die wir langsam lernen müssen. Und ich glaube, dass diese Globalisierung für uns Menschen das größte Problem ever sein wird. Und in meiner Vision, und das ist vielleicht ein bisschen depressiv, wird es so sein, dass wir die P's, die aktuell entsteht durch die Globalisierung, nicht halten werden können. Und wenn das so ist und wir uns weiterhin einreden, dass die Globalisierung das treibende Thema ist und wir sie nicht stoppen können, dann wird es zwangsläufig dazu führen, dass wir in unseren Gesellschaften, die über Jahrhunderte entstanden sind, Probleme kriegen werden. Und diese ganzen Probleme, die zeigen sich aktuell, glaube ich, in allen Gesellschaften. Und das liegt sehr stark daran, dass wir natürlich sehr viele Leute haben, die unterschiedlich diskutieren, dass wir aber auch halt das Gros an Leuten haben, die auch nicht mit der Globalisierung klarkommen. D'accord? Wisst ihr, was ich meine? Ich meine damit die Politiker. Die eigentlich unser Land regieren, die unser Land in eine bestimmte Richtung drängen, die kommen genauso wenig klar mit der Globalisierung wie wir. Das heißt, wie sollen die sich denn entscheiden? Die Vorgänge sind dadurch, dass die ganze Welt betroffen ist, so komplex geworden, dass kein Mensch mehr sie versteht. Und das ist ein Problem in allen Bereichen. Und wenn ich mir jetzt mal einen Bereich rausnehmen will, ist es der Wahlkampf, der in Amerika aktuell zum Beispiel abläuft. Da ist Hillary Clinton gegen Donald Trump. Das ist so das große Thema. Hillary Clinton scheint für viele Menschen da draußen, die ich auch so kenne, der kleinere Teufel zu sein, sage ich mal. Also das kleinere Übel, für den einen oder anderen ist es sogar der Engel, weil sie einfach für die Menschen miteinander, für das menschliche Miteinander steht. Und auf der anderen Seite ist Donald Trump, der so der Radikalkapitalist ist. Also das, was unsere westliche Welt eigentlich mal groß gemacht hat und stark gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass wir wirklich jahrzehntelang Frieden hier haben, was auf der Welt nicht so sehr selbstverständlich ist, der symbolisiert so dieses dieses Hochkapitalistische, aber eben auch das, ich lasse mir nicht den Mund verbieten und ich mache einfach, was ich denke und lasse mich irgendwie nicht einengen, das verkörpert eher auf der anderen Seite. Für meine Begriffe sind das zwei schlechte Auswahlmöglichkeiten. Ich habe sowieso das Gefühl, dass das, was wir in Amerika als so den Prediger der großen Demokratiebewegung auf der Welt, dass wir mit der Demokratie da irgendwie nicht weit kommen. Also jedes Mal, wenn ich mir diesen Wahlkampf angucke, auch schon bei den letzten Präsidentschaftswahlen, aber auch was jetzt gerade los ist, da werden Kandidaten nach oben geholt, die erstmal für meine Begriffe viel zu alt sind. Ja, die haben politische Erfahrung, aber zwei 70-Jährige an den Start zu lassen bei einem Programm, was für den Präsidenten immer eine Herausforderung sein muss, körperlich und geistig, das ist doch irgendwie schon ziemlich tricky. Also das finde ich schon anstrengend und ich finde es ja okay, wenn Hillary Clinton einen Schwächeanfall kriegt, weil das ist menschlich, aber das ist eben auch für eine, was ist die jetzt, auch knapp 70, irgendwie für eine 70-Jährige eben menschlich. Das heißt, jemand zu haben, der irgendwie Ende 50 ist oder Mitte 60 und relativ gut durchtrainiert ist oder so alt ist wie der Obama, das wäre so irgendwie ja so das Ziel, glaube ich, wo es hingehen muss. Dass die jetzt da zwei so eine Oldtimer nominieren, glaube ich, ist die falsche Richtung. Und das zeigt doch eigentlich auch, dass wie viel Macht dahinter sein muss, dass so eine alten Leute da nach oben gespült werden, durch welches politische System du laufen musst, um diese Machtposition überhaupt erstmal in Erwägung ziehen zu können. Gerade als Frau und bei den Republikanern scheint es ja noch extremer zu sein, irgendwie, dass du durch so eine kapitalistischen Machtinteressen auch erstmal durch den ganzen Apparat dich spüren musst, damit du überhaupt eine Anerkennung und ein Gehör findest. Was ich aber bei dem amerikanischen Wahlkampf als Hüter der weltweiten Demokratie, ja, so wird es ja verstanden, immer am allerschlimmsten finde, ist, dass es nur zwei Parteien gibt. Also für mich ist das überhaupt nicht demokratisch, nur zwei Parteien zu haben. Und für mich ist es auch noch weniger demokratisch, dass diese beiden Parteien mit Wahlkampfspenden, die von Lobbygruppen im Endeffekt ausgeschüttet werden, dass die dafür sorgen nun, dass Demokratie entsteht. Also was ist denn daran demokratisch, wenn ich mit einem Lobbyverband mir im Endeffekt meine Interessen einkaufen kann? Das ist überhaupt nicht demokratisch in meinen Augen. Da gehört wenigstens das Mehrparteiensystem dazu, dass auch kleine Parteien ohne dieses Riesenbudget die Möglichkeit haben, da überhaupt stattzufinden. Also für mich ist das ganze System nicht hochdemokratisch, aber nun bin ich auch nicht so super nah dran. Ich will mich jetzt hier auch nicht als den politischen Moralapostel hinstellen. Ich will nur zeigen, wie kompliziert die Welt ist, wenn du eine Führerschaft hast von der amerikanischen Seite, die eben eine Demokratie vorgaukelt und eine Freiheit vorgaukelt, die eigentlich nur die Freiheit des Kapitals darstellt und nicht die Freiheit des einzelnen Menschen darstellt, weil wer in den amerikanischen Staaten mal war, der wird ja gesehen haben, dem wird ja nicht entgangen sein, dass es da eigentlich nur um Kapital geht. Nächstenliebe und so, da muss man einfach nur mal in die Straßen reingucken, da ist das von Nächstenliebe ziemlich weit entfernt. Okay, die beiden hasseln sich jetzt da irgendwie durch die politische Landschaft und durch die Talkshows. Und ihr habt sicherlich auch die erste Talkshow gesehen, wo Hillary Clinton gegen Donald Trump angetreten ist. Und ich muss sagen, dass das doch beides Bullshit war. Also der eine wird angegriffen für seine Steuerverfehlungen vielleicht. Verfehlungen, die gesetzlich sind. Wie krank ist denn das, dass jemand einem anderen vorwirft, dass er das Recht so ausgenutzt hat, wie es da ist, um sich auch monetär zu bereichern. Was vielleicht moralisch nicht ganz so gut ist, was aber nicht angreifbar ist für meine Begriffe, weil es Recht ist. Und weil die das Recht gemacht haben, oder die das Recht gemacht hat über die letzten 8 Jahre, eben auch das Mikrofon vor sich zu stehen hatte. Es kann doch nicht sein, dass Frau Clinton jetzt Moralapostel wird gegenüber einem System, was sie selbst mit kreiert hat, über ihren Mann und über die Partei, die sie halt auch mit Obama unterstützt hat. Das finde ich irgendwie mega übel. Und warum erzähle ich euch das alles? Weil ich glaube, dass durch dieses Ganze, also ich glaube, dass viele Menschen da draußen die ähnlichen Erfahrungen machen wie ich. Also die unzufrieden sind mit diesem ganzen Geklüngel und mit den ganzen, irgendwie hat irgendeiner mal ein Interesse an Finanzen oder irgendwie daran, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Was, glaube ich, die Folge davon ist, weil alles so kompliziert geworden ist und auch für mich alles so undurchschaubar geworden ist, ist, dass die Leute mehr Führung haben wollen. Das Einzige, was die Leute in dieser fortschreitenden Globalisierung haben wollen, ist Führung. Und ich weiß, dass sich jetzt manche jetzt da draußen grämen und sagen, wenn ihr von Führung redet, dann meint ihr Diktatur. Nee, meine ich nicht. Ich meine jemand, der politisch gewählt wurde, wie bei uns zum Beispiel. Warum kann eine große Koalition zum Beispiel nichts bewegen für unsere Gesellschaft? Warum kann die SPD nichts bewegen für unsere Gesellschaft? Warum kann die CDU nichts bewegen für unsere Gesellschaft? Also, und auch so bewegen, dass es merklich ist. Also alles das, was wir im Marketing machen, dass wir PR-Arbeit machen, für unsere Ziele werben, das kommt einmal in 4 Jahren irgendwie auf die Plakate. Das kommt aber nicht bei den Leuten an. Das heißt, sich nur vor die Kamera zu stellen und irgendein von der Presseabteilung ausgequetschtes Gesülze zu erzählen, das sind die Leute, glaube ich, leid. Und wenn es nichts anderes gibt, dann vertrauen die Leute Menschen, die Stärke aussenden und die Führungsfähigkeit aussenden. Und da ist es relativ unerheblich, ob die Führungsfähigkeit wirklich da ist oder nicht. Ein schönes Beispiel sind die ganzen Diktaturen, die wir ja eigentlich haben, rechts und links irgendwie auf der Welt. Nehmen wir mal hier den Russen-Cowboy Putin, der sich hier wie der Ranger aufführt, der aber mit diktatorischer, harter Hand sein Land führt. Das ein Land, was wirtschaftlich bestimmt nicht dolle dasteht, wo aber, ich glaube, auch bei normalen Wahlen, bei normalen offenen Wahlen, der Putin eine Mehrheit bekommen würde, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie wieder als Russland wahrgenommen werden, dass sie als Russen wieder zusammenstehen und die Interessen von Russland, und da geht es nicht so sehr um die wirtschaftlichen Belange, die meisten in Russland verhungern nicht, auch wenn das Sozialsystem jetzt nicht das Beste ist, aber ich glaube zumindest, dass sie nicht so verhungern. Also ich sehe, ist staatsgetrieben natürlich, in Amerika mehr Elend als in Russland. Also wer die DDR sich zum Beispiel mal angeguckt hat, als vielleicht kleines Paradebeispiel, so wie vielleicht, so stelle ich mir Russland vor, funktioniert. Da war zwar nichts da, die Leute hatten aber irgendwie was zu beißen. Und warum hatten sie was zu beißen? Weil sie zusammengestanden haben und Sachen geteilt haben. Und das schweißt halt auch Gesellschaften zusammen. Komischerweise ist es doch so, dass immer wenn die westliche Welt irgendwie Sanktionen ausübt oder irgendwelche Staaten dazu bewegen will, bestimmte Richtung einzuschreiten, wie zum Beispiel der Iran, dass da die Gesellschaften innerlich, glaube ich, enger zusammenstehen als vorher. Und ja, ich glaube, im Kern ist es Führung, was der westlichen Welt so ein bisschen abhanden kommt. Und das ist für mich die Erklärung, und da kommen wir wieder dazu, auch wenn ich jetzt so ein bisschen ausgeholt habe, warum ich denke, warum der Trump eine gute Chance im Wahlkampf hat. Ich glaube, dass die Menschen einfach eine Führung haben wollen. Jemand, der den kleineren Murks erzählt. Natürlich ist es so, haben wir in Facebook ja jetzt auch gerade durchgekaut, dass der Trump auch nicht alles moralisch richtig macht und dass der sich einen zurechtgegaunert hat und dass der sehr explosiv ist und ob man den jetzt haben will an dem Knopf für irgendwelche Atomwaffen. Sei mal dahingestellt. Also das ist das kleinere Übel, keine Frage. Aber er strahlt irgendwie mehr das aus von, ja, ich habe mein Leben lang meine Firmen mit harter Hand geführt und habe sie zum Erfolg geführt. Ich kann auch euch zum Erfolg führen. Und darauf springen halt sehr viele Menschen an. Das ist eine sehr einfache Reaktion, aber eine sehr menschliche Reaktion. Und schwupps, sind wir wieder im Thema Marketing drin. Wenn ich beim André Morris zum Beispiel drin sitze oder in anderen in anderen Vorträgen und Workshops zum Thema Conversion-Optimierung, dann geht es darum, an die einfachen Momente im menschlichen Dasein zu appellieren. Sachen einfacher zu machen, irgendwelche Call-to-Actions. Ja, nehmen wir mal den Bereich Above the Fold. Wo setze ich Call-to-Actions? Da ist die erste Reaktion von Conversion-Optimierern, dass die dargestellte Fläche so einfach wie möglich gehalten sein muss, mit dem Fokus auf dem Call to Action, also das, was den Lead oder den Sale auslöst. Und was ist das? Das ist eine Reduktion von Fakten. Das, was ich da kaufe, meinetwegen, oder die Dienstleistung, die ich mir besorge, die kann nie so einfach sein, sondern die ist immer komplex und da gehört immer mehr zu, als durch einen einfachen Prozess einfach schnell dazu zu leiten, dass die Leute einen Sale machen zum Beispiel. Also in der Form sind wir alle einfach oder sind alle dazu geneigt, den Menschen so zu nehmen, wie er eigentlich ist. Aber wenn es um die politische Richtung geht, dann nehmen wir die Leute nicht einfach. Dann denken wir, sie müssen hochkomplex irgendwelche Muster erfassen. Wenn zum Beispiel wir eine Flüchtlingskrise haben. Und ich will in dieses Thema absichtlich mal einsteigen, weil es ja damals schon, als ich meinen ersten Stopp-Post gemacht habe, schon zu mächtigen Diskussionen geführt hat, wo alle mich natürlich auch in irgendeine Richtung drängen wollten und mich als Populist irgendwie hingestellt haben. Wenn wir das Flüchtlingsthema haben und nur die reinen Bilder uns angucken, dann ist die Wahrnehmung von den Menschen, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, so, dass als vor einem Jahr die Menschen über die Balkanrouten gekommen sind, zehn, hunderttausende von Menschen über die Autobahnen gelaufen sind. Wer sitzt denn da zu Hause, nimmt diese Bilder und hat nicht jetzt als erste Reaktion, oh, wir werden überrannt? Jeder. Ich glaube, also nicht jeder. Also vielleicht die wirklich ganz links aufgestellt sind und die sagen, kommt doch alle her und allen Menschen muss geholfen werden. Die werden vielleicht so denken. Aber alle anderen Menschen werden doch erstmal denken, also alleine aus der schieren Masse, wenn die jetzt alle einzeln gekommen wären und alle irgendwie an der Grenze abgefertigt worden wären, dann wäre es gar nicht das Thema gewesen. Aber alleine die schiere Masse löst in Menschen Ängste aus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist die Reaktion, die wir handeln müssen. Wenn ich also so eine Bilder sehe als Politiker, dann muss ich wissen, und da sind wir wieder in dieser Bewertung, dass auf der anderen Seite Ängste entstehen. Und wenn ich diese Ängste habe, dann darf ich diese Leute nicht als Populisten, als Rechte oder als Nazis beschimpfen, sondern wir haben bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft, die haben eine hohe Bildung und die haben auch dieselbe Reaktion, die haben Angst, wenn die halt so eine Bilder sehen. Und wir haben auch Leute in unserer Gesellschaft, die nicht so einen hohen Bildungsstand haben. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, welche Angst die auslösen. Im Kern haben wir aber auch sehr viele Leute, die gerne helfen wollen. Und deswegen ist das ja entstanden, was gerade entstanden ist, nämlich dass es so ein gesellschaftliches Engagement gegeben hat von Leuten, die einfach helfen wollten. Und das sind vielleicht nicht die, die sich voller Angst irgendwie ja gedacht haben, was kommt da auf uns zu. Das Problem ist aber doch, dass ich beide Seiten überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Das muss ich zurücknehmen, man kann sie beeinflussen. Man muss nur mit ihnen umgehen lernen und ich glaube, das ist doch das, was die Leute einfach wollen. Ich denke mir immer, okay, da sind jetzt 1 Million Menschen gekommen. Was hätte jetzt Angela Merkel machen sollen? Hätte sie Grenzen, die nicht da sind, schließen sollen? Das geht ja überhaupt gar nicht. Was für mich wichtig gewesen wäre, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, okay, Jungs und Mädels in diesem Land, wir haben in den letzten, weiß ich wie viele Jahren, die Europäische Union gehabt, haben uns irgendwie natürlich zurückgelehnt und haben dieses Problem auch gar nicht gehabt. Wir haben unsere Grenzen nicht richtig ausgebaut. Jetzt haben wir den Salat. Wir haben keine Grenzen, die wir kontrollieren können. Jetzt stehen die Leute vor dem Land. Was sollen wir denn machen? Wir können nicht 1 Million Menschen irgendwie einfärchen in irgendein Lager. Wir schaffen das als Gesellschaft, die aufzunehmen. Das wird ein Kraftakt. Wir probieren das jetzt so gut wie möglich zu lösen. Und auf der anderen Seite habe ich den Fehler aber erkannt und werde gegensteuern. Ob man das jetzt wie in den Oberen machen muss und die Grenzen so zumachen muss wie in Ungarn, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass es eine Lösung sein kann, auch sein muss, glaube ich. Und jeder, der mal erzählt, dass da irgendwie dann geschossen werden muss, ist doch totaler Blödsinn. Die Ungarn haben auch nicht geschossen. Und da kann man auch mit Tränengas und Wasserwerfern was machen. Das ist aber nun mal so. Das habe ich als Polizist eben auch mitgekriegt, dass bestimmte Sachen von, also bestimmte Werte einfach mit Gewalt auch verteidigt werden müssen. Und das heißt nicht immer, dass sich jemand erschießen muss, sondern wir haben ganz viele andere Formen der Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Und das heißt, dass wir unsere Grenzen sichern müssen. Alles das, was jetzt ja passiert. Als wir gemerkt haben, dass wir vielleicht 2x1 Million irgendwie nicht so richtig hinkriegen, haben andere Leute für Deutschland im Endeffekt die Grenzen zugemacht. Und ja, jetzt ist es so. Jetzt rudert Frau Merkel irgendwie nach einem Jahr Gegenwind auch ein bisschen dagegen und probiert irgendwie Europa auch ein bisschen dichter zu machen oder zumindest die Prozesse, wie wir Menschen, denen wir helfen wollen, ins Land zu lassen, wie wir die unter Kontrolle bringen. Da braucht es nun ein Jahr für. Und ich frage mich dann selbst immer, ist das Führung? Ist denn jetzt alles aufgegeben, was wir irgendwie, was ich mal gelernt habe? Sind Staatsgrenzen jetzt null und nichtig, weil wir eine EU haben? Ist das, was unseren Frieden über weiß ich wie viele Jahre ausgemacht haben, ist das jetzt ohne Grenzen noch zu gewährleisten? Ich weiß es gar nicht. Also für mich ist es die Folge der Globalisierung und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich finde viele Teile der Globalisierung toll, weil ich aber Nutznießer davon bin. Ich bin ja jemand, der ein gutes Einkommen hat. Ich bin jemand, der viel reisen kann, der viel rumkommt und der bestimmt einen nicht so einfachen Lebensstandard hat. Nach der Definition in unserer Gesellschaft bist du ja reich, wenn du über 60.000 Euro im Jahr verdienst. Das heißt, ich muss mir gefallen lassen, als Reicher eingestuft zu werden. Und damit werde ich nicht die großen Probleme haben. Die Probleme, die entstehen, sind bei den Leuten, die sich das nicht leisten können. Und wir wissen doch alle, dass in unseren Gesellschaften der Anteil an armen Menschen immer weiter steigt. Und da ist es so, dass die natürlich auch nicht immer gebildeter sein werden. Unser System grundsätzlich ist in den letzten Jahren durch die hohe Verschuldung ja auch gerade im schulischen Bereich nicht dolle geworden. Also das, was wir im Thema Bildung machen, ist ja auch in sich eine Katastrophe. Mein Sohn ist jetzt 16 und ist jetzt gerade aus diesem ganzen Schulsystem rausgekommen und ich glaube, dass die Kinder völlig falsch lernen. Die kommen mit 16 auf den Arbeitsmarkt und wissen überhaupt gar nicht, was sie wollen, weil sie nicht kennengelernt haben, zu priorisieren. Sie wissen einfach nicht, was sie wollen, weil wir die Regeln nicht vorgeben, irgendwann sich festzulegen, was man machen will und sich in eine bestimmte Richtung entwickeln kann. Das könnten wir ja viel früher anfangen. Mein Sohn war in einer Schule, wo Praktikas ziemlich groß geschrieben worden sind. Der hat also mehrere lange Praktikas gehabt, um ein bisschen sich einzunorden. Und der hat auch schon Schwierigkeiten. Das heißt, das, was wir im Endeffekt ranzüchten, sind viele Studenten, die eigentlich gar nicht studieren wollen, sondern die einfach nur Zeit gewinnen wollen, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was sie machen wollen. Also da ist unser Bildungssystem natürlich auch irgendwie nicht so richtig am Start. Wo ich eigentlich aber drauf hinaus wollte, ist, dass dieses Thema auch mit den Flüchtlingen natürlich nicht leicht zu lösen ist. Ich finde das gut am Ende des Tages, dass wir die Leute ins Land gelassen haben, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Mir macht nur Angst, und das ist das, was ich auch bei meinem Stopp-Post damals gesagt habe. Die Leute, die es jetzt nicht wissen, die werden es auch nicht mehr so in Einklang bringen. Die Leute, die es damals mitgekriegt haben, die werden jetzt wissen, was ich meine. Irgendjemand muss ja Stopp sagen. Und da sind wir ja so in der gesellschaftlichen Diskussion auch mit der Obergrenze und so drin. Natürlich, wo die Grenze ist, kann ich nicht sagen. Wir haben jetzt über 1 Million Menschen aufgenommen. Es kommen auch jeden Tag immer noch Menschen in unser Land. Das ist auch okay. Irgendwann müssen wir uns aber um Integration kümmern. Wenn ich immer nur Leute reinlasse und wir wissen selbst, wie leistungsfähig wir im Thema Integration waren in den letzten Jahrzehnten, das war nicht so dolle. Wer in Berlin aufgewachsen ist, der weiß, dass da eine Menge Fehler gemacht worden sind und da auch nicht andere am Start waren, als die, die jetzt politisch an der Macht sind. Also wem soll ich denn in der Richtung vertrauen? Was ich erwartet hätte von Frau Merkel, ist, dass sie alle Leute in der Gesellschaft mitnimmt in dem Thema und nicht einfach eine Sache verkündet, sagt, die Republik wird sich verändern und keiner wird gefragt. Das kann gar nicht funktionieren. Und wenn ich so einen Akt der Nächstenliebe ausübe, dann ist das grundsätzlich okay. Wenn ich aber das so freigeistig auslebe oder so unterschmücke, wie sie es macht, dann ist es für mich eine Sache, die ja zumindest das bürgerliche Lager, also alles das, was man rechts der Mitte irgendwie sieht, faktisch aufgibt. Und das sind ja Wähler, das sind da Menschen in unserer Bevölkerung und bei dem, was ich vorhin erzählt habe, zähle ich mich auch zu den Menschen. Und wenn ich in dem Bereich vorher politisch war und der Bereich wird von der CDU/CSU aufgegeben, ja, wo lande ich denn dann? Dann lande ich im Nirgendwo. Und was habe ich denn jetzt für politische Alternativen? Auf der anderen Seite, ganz rechts, gibt es die AfD. Das ist bei dem, was die erzählen, genauso wie Donald Trump, oftmals totaler Bullshit. Aber welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt noch? Ich kann in das Horn einstimmen, was Frau Merkel so vorgibt, will ich aber gar nicht. Und ich will euch auch sagen, warum ich das nicht will. Es geht mir nicht um die Flüchtlinge. Mir geht es darum, dass gar keiner einen Plan hat, wie er das handelt. Und das nervt mich total. Man kann auch 2 Millionen Menschen ins Land lassen und kann das, was man mit Wir schaffen das sagt und was man mit Integration sagt, wirklich ernst nehmen. Das würde bedeuten, dass ich wenigstens das irgendwie mal in die Spur bringen kann, was damals bei der Abwrackprämie ja auch passiert ist, nämlich ein Wirtschaftsförderungsprogramm, um die Leute zu integrieren. Das heißt, wenn ich weiß, hier kommen 1 Million Menschen, dann weiß ich, dass wir vorher keinen sozialen Wohnungsbau hatten. Wir haben gar keine Wohnung, um die Leute alle unterzubringen. Das heißt, was wird denn passieren? Oder was muss auf der anderen Seite passieren? Ich muss bauen. Wie ein Bekloppter muss ich bauen. Das heißt, ich muss richtig Kohle reinstopfen, um diesen ganzen Bauapparat, der ja sowieso am Boden gelegen hat. Also da hätte ich wirtschaftlich im Handwerk ja eine Menge reißen können. Einfach fördern, so wie ich es mit einer Solarprämie auch gemacht habe, dass ich irgendwie die Leute besser stelle, die jetzt Wohnungen bauen oder die dafür sorgen, dass Wohnraum entsteht und auch Leute noch mehr fördern, die Wohnraum entstehen lassen, der halt auch zu gewissen Konditionen am Markt ist und nicht, dass es nur Luxuswohnungen sind, die da entstehen. Das muss ich gezielt fördern als Staat. Die Momente habe ich doch in der Hand. Und auf der anderen Seite gibt es Lehrer, gibt es Polizisten, gibt es andere Unternehmensformen oder Berufe, die ausgeprägt werden könnten, weil der Bedarf plötzlich da ist. Weil natürlich durch die vielen neuen Menschen mit anderen Kultur, die aus anderen Kulturkreisen kommen, natürlich ist der Anteil höher ist, dass Leute in der Gesellschaft hier nicht klarkommen. Und die Diskussion darüber, dass es Deutsche auch gibt, die auch nicht damit klarkommen, ja, klar gibt es Deutsche, die damit nicht klarkommen. Aber bei 1 Million Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, da kann es gar nicht glimpflich laufen, dass die ja einfach so nahtlos integriert werden. Das wird sicherheitspolitisch Probleme geben, das weiß auch jeder. Aber warum verkünde ich denn nicht, dass ich, weiß ich wie viel tausend Polizisten einstelle, dass ich Lehrer einstelle, dass ich andere Berufsgruppen einstelle, dass ich im BAMF meinetwegen Leute einstelle, damit ich einfach mal diese Asylanträge massiv irgendwie bearbeiten kann. Und selbst wenn es gemacht worden ist, erwarte ich doch auch von der Bundesregierung, dass die entsprechende Pressearbeit machen, damit die Menschen das auch mitkriegen. Das heißt, da kann doch nicht nur in einer Talkshow irgendwie einmal gesagt werden, aber wir haben jetzt in Bayern 10.000 Polizistenstellen ausgeschrieben oder weiß ich wie viele Stellen ausgeschrieben oder bei der Bundespolizei, sondern da muss eine richtige Kampagne gefahren werden. Die darf auch mal Millionen kosten, um den Leuten zu zeigen, hey, wir machen da was. Das macht jedes andere Unternehmen auch so. Warum macht es denn der Staat nicht? Wir geben so viel Scheiß für anderes Zeug aus und nehmen die Leute nicht mit. Ich kann mir nur erklären, dass ich gar nicht die Grundlage habe, um so geile PR-Arbeit zu machen, weil ich nämlich die Entscheidung gar nicht getroffen habe, weil ich nämlich Angst davor habe, schon im nächsten Step, dass ich meinetwegen, wenn ich 100 Milliarden in die Hand nehme, dass ich die Staatsverschuldung natürlich wieder nach oben treibe und dass mir das wieder politisch als Partei auf die Füße fällt. Und das ist doch totaler Bullshit. Das nervt mich total. Das heißt, wenn ich das jetzt hier habe, dann hätte ich wenigstens erwartet, dass wir ein Wirtschaftsprogramm machen, wo alle was von haben. Das ist so, als wenn ich Olympia mache. Dann sieht es in erster Linie auch erstmal so aus, als ob ich nur so ein Event habe. Aber wenn ich es schaffe, mit Olympia wirklich eine Stadtentwicklung voranzutreiben, wo jeder was von hat, dann kriege ich vielleicht auch eine Zustimmung. Und so wäre es bei den Flüchtlingen genauso gewesen. Dennoch muss ich es irgendwann kontrollieren, weil ich kann es nicht unbegrenzt mit bis zu 5 Millionen Menschen machen. Das weiß auch jeder. Aber irgendwie traut sich in unserer Gesellschaft das keiner mehr zu sagen. Und da geht es um Regeln und um jemand, der führt. Ich glaube, das ist das große Manko, was wir gesellschaftlich aktuell haben. Und das ist jetzt nur meine Meinung. Ihr könnt mich jetzt in der Luft zerreißen, wenn ich das jetzt hier gerade erzähle, habe ich schon irgendwie das Gefühl, ich will das Ding gar nicht online stellen, weil ich die Reaktion so einigermaßen einschätzen kann. Aber ihr merkt hoffentlich, dass ich relativ offen bin. Ich bin für sehr viele Denkmuster offen. Ich will nur, dass mal einer irgendwas in die Hand nimmt und irgendeine Richtung geht, wo wir alle was von haben, wo wir alle gemeinschaftlich einen Kraftakt machen, wo jeder Spaß an dem Thema hat. Auch an Globalisierung. Wäre doch toll. Die Leute kommen aus mannigfaltigen Nationen zu uns. Warum kann das nicht toll sein, dass die hier sind? Dazu muss ich aber mehr machen als das, was jetzt so aktuell passiert. Und das schreibe ich der Führungslosigkeit von Frau Merkel zu und nicht, dass sie die Millionen Menschen aufgenommen hat, die sowieso vor unserer Tür standen. Aber grundsätzlich bin ich wieder beim Thema, sind wir noch zu retten? Ich habe ja eine eigene Philosophie und die ist sehr deprim, muss ich sagen. Ich glaube, dass alles daran liegt, dass wir zu viele Menschen auf diesem Planeten sind. Und wir schaffen es als europäisches Volk, als europäische Völker in der Regel nicht mal unser eigenes Staatsvolk aufrechtzuerhalten. Da ist unsere politische Führung auch nicht in der Lage, Familie hier wieder einen Stellenwert zu geben, damit wir hier ein Bevölkerungswachstum hinkriegen. Wenn ich mir das Bild von Müttern in unserer Gesellschaft angucke, was haben die für einen Wert? Also geht es nur darum, ob die arbeiten können oder nicht arbeiten können. Was macht denn die Gesellschaft dafür, dass Arbeit und Familie zusammengebracht werden können? Nichts. Also nur kleine Stücke, aber nicht das, was wir aus der Werbung kennen, ja, dass irgendwie eine Frau dasteht und sagt, ich führe ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen. Das ist so in Wirklichkeit nicht so. Das würde ich mir aber wünschen, dass wir wirklich Familie wieder leben und der Frau als auch erziehenden Moment eine Wertigkeit wiedergeben. Dass es cool ist, eine Familie zu haben. Also als ich bei der Polizei war zum Beispiel, gab es, das mag der ein oder andere vielleicht jetzt hier nicht, weil es wieder gegen die Gleichheit geht, gab es einen Punkteplan. Da wurde geregelt nach Punkten Beförderung zum Beispiel. Das heißt, jemand, der ein bestimmtes Amt bekleidet hat über eine gewisse Zeit, hat eine gewisse Punktzahl gekriegt. Wenn derjenige verheiratet war, hat er eine gewisse Punktzahl gekriegt. Wenn derjenige Kinder hatte, dann hat der eine gewisse Punktzahl gekriegt. Und wenn du halt viele Kinder hattest, warst du schneller mit der Punktzahl und hast dadurch dir den zeitlichen Moment mit den Punkten ersparen können. Welche Priorisierung man in dieses Sozialmuster reinpackt, das ist ja völlig unerheblich. Damit kann ich ja jonglieren. Es aber gleich zu machen allen, ja klar, dann benachteilige ich keinen und bin ich ungerecht. Ich werde aber nie an den Punkt kommen, wo ich gerecht bin. Es gibt diesen Moment nicht, wo alle gleichberechtigt in einer Gesellschaft leben können, alle miteinander. So funktionieren wir Menschen einfach nicht. Das ist meine Überzeugung. Und im Kern ist es dann so, dass wir, ja, also ich komme immer wieder dazu zurück, wir sind einfach zu viele Menschen. Und wir werden ein Problem kriegen über kurz oder lang mit allen Momenten. Und wie, ich habe gar keine Lösung, die überall um uns rum ist Gewalt. Und wir leben im Frieden und denken, wir können das handeln, indem wir nichts machen, sondern so tun, als ob wir mit allen lieb Kind sind. Das, ich glaube, das kann gar nicht funktionieren. Aber das soll auch ein Aufruf sein. Ihr merkt, dass ich nachdenklich werde und auch in dem Podcast auch nachdenklich bin. Das führt halt dazu, dass ich selbst auch nicht weiß, was so richtig ist. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich machen? Ich würde zumindest erklären, wenn ich Waffen nach Saudi-Arabien liefere, dann muss ich erklären, warum ich das mache. Dann kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, wir machen es, wir wollen hier die tollen Leute sein, die alle gleich behandeln und die alles richtig machen und die alle auf der Welt gleich und gerecht behandeln. Wenn ich auf der anderen Seite Afrika ausbluten lasse, wenn ich auf der anderen Seite dafür mitsorge, dass in den Flüchtlingscamps in der Türkei Menschen halt mit 50 Cent auskommen müssen, was, glaube ich, damals ein Viertel war von dem, was die UNO da an Wert rausgegeben haben pro Mensch in so einem Lager. Wenn ich dafür sorge, wenn ich aber auch für viele Milliarden als drittgrößter, glaube ich, Waffenexporteur der Welt Waffen nach Saudi-Arabien liefere, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann muss ich eine Begründung dafür haben, warum ich das mache. Und mir würde es sogar reichen, wenn mir jemand sagt, okay, wir wollen das Regime da unterstützen, das ist zwar scheiße, aber das Regime da so zu haben und beeinflussen zu können, mit bestimmten Gesten in kleinen Stufen darauf einwirken zu können, was da unten passiert, ist allemal besser als das, was in Syrien passiert aktuell, wo jeder irgendwie die Macht haben will, wo der Mensch mal zeigt, was ein Mensch eigentlich ist, nämlich hungrig nach Macht im Kern, und nicht jeder kann bei dem Machtkampf gewinnen, aber im Kern sind Menschen hungrig nach Macht. Es gab mal so einen schönen Film mit Moritz Bleibtreu, ich weiß gar nicht, wie der hieß, da sind 10 Menschen in 20 Menschen ausgewählt worden, in ein Gefängnis gesteckt worden. 10 waren Wärter und 10 waren Häftlinge. Und was da so passiert zwischenmenschlich, welche Machtgelüste da ausgelebt werden, das hat der Film ganz gut dargestellt, und ich glaube, der war nicht sehr weit von der Realität entfernt. Das heißt, in meiner Philosophie sind Menschen genau so. Das heißt, wenn Leute die Möglichkeit haben, Macht in die Hand zu nehmen, dann werden sie diese Macht in die Hand nehmen. Das ist halt so. Ich glaube, da führt auch gar kein Weg dran vorbei, und im Kleinen sieht man das ja an jeder Ecke und Kante, und ich weiß auch nicht mal, wie ich darauf reagieren würde, weil alleine das, was jetzt hier passiert, dass ich einen Podcast mache, ist ja auch ein Alpha-Tier-Gehabe im Kern. Ich weiß es nicht. Wir sind im Kern zu viele Menschen, zu viele unterschiedliche Menschen, und das wird immer Probleme haben. Ja, jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde jetzt hier gesülzt. Es ist genau so, wie ich auch gesagt habe. Das hat natürlich eine Menge auch mit Marketing zu tun, weil alles, was jetzt in der Zukunft da draußen passieren wird, ist Marketing getrieben. Egal, ob es Politik ist, ob es Verkauf ist, alles ist irgendwie Marketing. Also wenn ich mir den amerikanischen Wahlkampf angucke, hatte ich schon gesagt, dann ist es Marketing. Wenn ich 1 Million Euro in der Hand habe, um Wahlkampf zu machen, um Menschen zu beeinflussen, dann ist das Marketing. Und ich will, nachdem ich jetzt hier 50 Minuten über Politik gelabert habe, nochmal zu dem Fakt kommen, wie das dann Einfluss auch auf den Bereich hat, den ich im Online-Marketing beackere. Und das ist der Bereich schnell und hektisch reich werden. Da gibt es auch viele Diskussionen da draußen, und ich will auch da sagen, dass ich da nicht auf einer Seite stehe. Es ist, zu Anfang war es so, gebe ich zu, als dieser Bereich schnell und hektisch reich in meine Welt so ein bisschen eingetreten ist, war es so, dass ich gedacht habe, oh, das sind die bösen Jungs. Die bescheißen die Leute, und das sind die Leute, die Bösen sind. Also ich habe auch probiert, natürlich meine Welt einfacher zu machen, und dazu gehört auch immer, Leute in Schubladen zu stecken. Ich muss mich selbst doch immer überzeugen davon, dass ich die Leute nicht in eine Schublade stecke oder zumindest dafür sorge, dass ich die Schublade irgendwann mal wieder aufmache, den Jungen drehe, der da drin ist, und sage, okay, hat er vielleicht eine andere Seite, kann ich den in eine andere Schublade stecken. Ich funktioniere ja da wie jeder andere Mensch auch. Und beim schnell und hektisch reich werden ist es eigentlich so, dass sich an diesem Thema eigentlich so mein Mindset in Richtung Marketing gewandelt hat. Ich habe mich eigentlich immer so als den verstanden, der Gute war, ja, der Leuten erklären wollte, wie Online-Marketing funktioniert. Auch der Meinung war, dass man komplexe Vorgänge komplex auch darstellen muss, weil sie ein System erklären, und komplexe Systeme, die musst du erklären, damit die auch verstanden werden, weil dann Marketing einfach erfolgreicher wird. Über die Jahre musste ich aber natürlich lernen, dass die schnell und hektisch reich Jungs im Zuge dieser ganzen Conversion-Optimierung, und ich glaube, die schnell und hektisch reich Jungs, das sind Leute, die Conversion-Optimierung irgendwie so perfektioniert haben, dass das eigentlich das Thema ist, was Menschen wollen. Also nehmen wir auf der einen Seite das, was ich über Putin erzählt habe, die Menschen oder viele Menschen, nicht alle Menschen, mögen das, was er macht, weil es Führung bedeutet. Dasselbe haben wir beim Erdogan. Egal, ob das jetzt jemand ist, der in Richtung Diktatur läuft, und ob wir das mögen oder nicht. Es gibt halt sehr viele Leute in der Türkei, die es einfach cool finden, dass jemand da ist, der wieder führt. Und das ist in der Conversion-Optimierung und bei schnell und hektisch reich genau dasselbe. Was passiert denn da? Wenn ich Leuten, und das ist ja vorher auch schon so gewesen, wenn ich Leuten suggestiere, ihr könnt in 10 Wochen mit einem Body-Change-Programm abnehmen und zeigt ein paar Beispiele, dann weiß doch eigentlich jeder, dass 95% nach 10 Wochen immer noch genauso aussehen werden, wie sie sind, nämlich übergewichtig. Und 5% schaffen es. Ja, jetzt kann man sagen, okay, den 5% habe ich geholfen, 95% bleiben aber auf der Strecke. Damit kalkuliert doch das System. Und es wird ganz klar damit gearbeitet, mit niederen Instinkten gearbeitet. Und das ist in jedem anderen Bereich auch so. Wenn ich sage, ich verkaufe irgendeinen Online-Kurs und du kannst 400 Euro in der Stunde verdienen oder 2400 Euro am Tag verdienen, weil du meinetwegen, ich hatte das Beispiel letztes Mal, mit einem Kopter durch die Gegend fliegst und irgendwelche hochtechnischen Wärmebildaufnahmen machst, etc. pp., dann weiß eigentlich jeder normale Mensch, dass vielleicht 5% von allen, die dieses Webinar sich angucken, die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit haben, diese 2.500 Euro Verdienst zu machen. Der Rest wird einfach beschissen. Und es wird dieser Kurs gekauft mit der Suggestion, du kannst den und den Wert erhalten. Und wen trifft es? Es trifft die Leute, die sowieso keine Kohle haben. Ich glaube, die Leute, die schon Kohle haben und eigentlich ihren Weg gefunden haben, die werden auf sowas nicht einsteigen, sondern es werden die Leute einsteigen, die sowieso keine Kohle haben. Und das ist das, was mir Bauchschmerzen macht. Der Hebel, der Weg dahin, der ist nicht schlecht. Und wenn wir eines, also wenn wir Online-Marketer, die gerade aus dem SEO kommen, eines nicht gelernt haben über die letzten 12 oder 18 Jahre, dann ist es Vertrieb. Und wie Vertrieb effektiv auf neuropsychologischer Ebene funktioniert. Und da müssen wir eine Menge nachholen und eine Menge lernen von dem Bereich schnell und hektisch reich auch oder von Vertrieblern. Ich glaube, die liegen relativ eng zusammen. Und warum? Weil ich glaube, dass sich der Bereich durchsetzen wird. Jetzt ist schon der Bereich des Online-Marketings und des SEOs sehr stark durchtrieben von Leuten, die genau dieselben Techniken anbieten, die ich damals so verteufelt habe und die damit hoch erfolgreich sind. Und wenn der Markt auch enger wird, dann helfen auch nur noch diese Momente, um sich Marktflächen zu verteidigen. Und da reden wir wieder von verteidigen. Ja, wenn ihr dieses kleine Schauspiel nehmt von, ich will meinen Claim erweitern in dem Marktsegment oder will den ausbauen oder erhalten, dann hat das auch was mit Grenzsicherung zu tun, ja, oder mit Grenzausbau zu tun, mit Erweiterung zu tun. Und da muss man immer gucken, wo ist die Grenze? Ja, wenn ich also eine EU-Erweiterung mache in Richtung Russland und immer auch mit falschen Karten spiele und immer sage, ihr braucht keine Angst haben und gehe immer weiter an die russische Grenze ran mit dem Einflussgebiet der NATO, dann ist doch kein Wunder, dass sich der Russe irgendwann fragen wird, sag mal, spinnt die? Dann muss ich mich doch irgendwann darum kümmern, wie kann ich das jetzt irgendwie abfedern und kann jetzt nicht irgendwie sagen, ja, die Reaktion, die du denn da hast, weil du dich bedroht fühlst, das ist jetzt irgendwie schlecht. Du bist der Schlechte. Das funktioniert da halt nicht so, glaube ich. Also im Kern könnt ihr das Große und das Globale sehr gut vergleichen mit dem Online-Marketing. Und da geht es auch schon lange darum, dass wir nicht alles die besten Freunde sind. Habe ich in den letzten Podcasts auch schon mal gesagt. Nach außen wird immer oft wahrgenommen, dass wir eine SEO-Szene sind. Wir verstehen uns auch im Kern noch ganz gut, aber hinter den Kulissen wird natürlich gebettelt. Also die ganzen Tool-Anbieter, die es da draußen gibt, das ist doch eine Mehr, dass die sich alle super verstehen. Natürlich nach außen, aber im Kern geht es um Marktanteile und da geht es eben auch um Cashflow, da geht es darum, wie man sich erweitern kann, welche Möglichkeiten man hat. Da geht es aber auch darum, das Personal zu erhalten und Wachstum zu steuern und das hat alles was mit Territorialität, mit Marktgröße, mit Marktreife zu tun. Und wenn ich das mal dann ausspitze zu dem, was ich gestern gesehen habe, zum Beispiel in der Höhle der Löwen, da geht es auch nur um das. Ja? Also wenn ich eine Frau Williams nehme, die da in der Jury sitzt und Schönheitsprodukte verkauft, da geht es schon eigentlich immer um die Illusion. Und ja, ich glaube, das ist so der Kern von Marketing. Jetzt habe ich mich, ihr merkt schon, so ein bisschen leer gequatscht vielleicht auch, weil ich so ein bisschen was von der Seele reden konnte jetzt hier zu dem Thema. Ich habe gar kein Gefühl, wie sowas jetzt bei euch ankommt und ob das cool ist oder ob das nicht cool ist. Mir war es irgendwie mal ein Bedürfnis, das einfach mal auch politisch ein bisschen abzulassen. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft vielleicht mal über den einen oder anderen Punkt auch wieder, ich werde natürlich wieder zurückschwenken in Richtung Normal-Podcast, aber dass wir bei der einen oder anderen Sendung einfach mal so ein politisches Thema mit aufnehmen können. Ich würde mir also auch sehr stark wünschen, dass wir vielleicht, wenn wir Talkgäste mal haben, dass wir eher zu einer politischen Online-Marketing-Show wären, um immer diese Verknüpfung zu haben, als dass wir jetzt immer so knallhart die Themen abreiten, wie Conversion-Optimierung jetzt passieren kann oder wie Vertrieb passieren kann. Das wird auch passieren, das gehört auch dazu. So wird ja die Campix zum Beispiel auch ablaufen. Aber dieser ehrliche Umgang mit bestimmten Themen, das ist mir wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel während der Campix Week an einem Tag ein offenes Barcamp machen werden, wo wir uns unter den Online-Marketern genau um so eine Themen einfach mal unterhalten können. Und da muss keiner Recht haben. Und sondern es geht einfach darum, sich mal auszutauschen, eine politische Meinung auch zu verkünden und einfach mal zu zeigen, wo stehe ich. Es führt ja auch nicht immer zum Erfolg. Was mich wirklich angekotzt hat, zum Beispiel an meinem Stopp-Post damals, ist, dass jemand, und den kann ich hier auch mal namentlich benennen, dass der Pelle Böse wie ein Irrer wirklich dagegen gepoltert hat. Und mir ging es gar nicht darum, dass er nicht vielleicht recht hatte, weil dieser Satz, den ich da formuliert habe, dass er vielleicht zweideutig zu interpretieren war. Auch wenn ich ihn nicht so gemeint habe, wie ich ihn da formuliert habe, ließ der Satz, den ich da geschrieben habe, die Möglichkeit, eine andere Interpretation auszulegen. Was mich aber wirklich dabei angekotzt hat, ist, dass jemand aus der Online-Marketing-Szene, den ich eigentlich schon ein paar Tage kenne und der eigentlich gesehen hat, dass ich auch in vielen Bereichen soziales Engagement gezeigt habe, dass der mich mit einem Wimpernschlag einfach in irgendeine Ecke stellt. Und für mich ist das eigentlich eine Disqualifikation, weil genau das macht, was eigentlich nicht passieren darf, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegen wird und es nicht mehr dazu kommt, dass irgendwelche Sachen diskutiert werden. Und da hat sich der Pelle wirklich herausgetan, das muss ich mal sagen. Und das finde ich ja schade, aber sowas setzt halt auch Merker. Ja? Also wenn ich das jetzt hier veröffentliche und das nehme ich mir vor, dann wird das bei dem einen oder anderen sicherlich auch einen Merker hinterlassen. Der eine oder andere wird sagen, der Young ist vielleicht jetzt ein Vollnazi, dann muss ich damit leben. Aber ich glaube, dass diese Positionierung und das Erklären von meinen Positionen irgendwie wichtig ist, um auch Social Media Marketing im weitesten Sinne machen zu können, damit ich als Person authentisch bin. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren ja mal schreibt, was ihr denkt. Und ich liebe es. Auf den letzten Veranstaltungen habe ich immer Leute getroffen, mit denen ich auch so eine politische Diskussion halten konnte und neutral halten konnte. Da hat jeder seine Meinung gehabt, aber wir konnten die Meinung austauschen. Und das liebe ich ja auch. Ich nehme für mich ja gar nicht diese Weisheit in Anspruch, dass ich auf dem richtigen Weg unterwegs bin. Ich brauche aber den Austausch mit anderen, um mir möglichst viele andere Perspektiven zeigen zu lassen, um für mich dann zu entscheiden, was ist eine Lösungsmöglichkeit. Und das ist halt wichtig für mich. Ja, schnell und hektisch reich. Ich hoffe, das habt ihr verstanden, die Überleitung. Gehen wir mal auf die Konferenzen nochmal ein. Also ihr merkt, jetzt sackt das so ein bisschen. Gehen wir mal auf die Konferenzen nochmal ein. Ich glaube, dass meine Prognose für die nächsten Jahre, dass ihr immer mehr Leute sehen werdet, die entweder sowieso aus der schnell und hektisch reich Szene kommen und sich in die Konferenzlandschaft einmogeln werden, aber auch in die großen Konferenzen reinfließen werden, weil alte Leute, alte Haudegen in dem Bereich sich auch mit dem Thema schnell und hektisch und die ganzen Vertriebshebel, die da mit verhackstückt sind, beschäftigen werden. Das heißt, da werden wir eine Renaissance erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher in allen Bereichen. Und wie ethisch wir damit umgehen, das wird die Erfahrung zeigen. Also das denke ich, das zeigt sich eigentlich auch schon. Ich habe so eine Basiserfahrung gemacht. Das für mich war immer der, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der Ralf Schmitz, einer, der so für dieses Böse, für den bösen Bereich im Bereich schnell und hektisch reich werden galt, weil er so die Ausgeburt dafür war, Kurse zu verkaufen für viel Geld, Erfolg zu suggestieren, der ja wirklich nur von ganz wenigen Leuten erreicht werden kann, dass er sich nach Florida gestellt hat, irgendwie, um zu sagen, hey, guck mal, das kannst du auch erreichen. So dieses Vorgaukeln von Luxus und von Möglichkeiten, das fand ich irgendwie immer schlecht. Aber wenn ich jetzt irgendwie sehe, wo er überall auftaucht und wo er bei Leuten auftaucht, die eine mega Resonanz haben, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie sehr einen Calvin Hollywood den Ralf Schmitz, vergöttert will ich jetzt nicht sagen, aber die Systeme dahinter cool findet, da weiß ich, wie lange es dauert mit der Reputation, dass halt die Influencer dafür sorgen, dass bestimmte Leute halt in diesen Bereich schnell und hektisch reich einsteigen. Was ist die Quintessenz jetzt für mich davon? Das ist vielleicht eine Sache, die euch vielleicht noch interessiert. Ich werde radikaler werden. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Ich werde viel mehr nach Produkten schielen, werde viel mehr darauf achten, dass ich diese Produkte massiv bewerbe, so wie Vertrieb gemacht wird. Und mit Dienstleistungen Vertrieb zu machen, ist immer ein bisschen schwieriger, aber mit Produkten Vertrieb zu machen, ist sehr viel cooler. Und da werden wir uns sicherlich auch als Agentur immer mehr hinbewegen, dass wir Produktvermarktung machen und das auch natürlich machen in der Richtung Vertrieb. Ich will es jetzt nicht schnell und hektisch nennen, aber natürlich, wenn die beiden Felder so dicht zusammenliegen, dann haben die auch was miteinander zu tun. Das heißt, in die Richtung wird sich das schon entwickeln. Also ich will nicht mal ausschließen, dass irgendjemand vielleicht, der über sieben Ecken jemand kennt, der eine Firma hat, irgendwann eine Mail von uns bekommt, weil wir irgendeinen Verteiler gekauft haben. Oder der auch vielleicht mal... Ich bin jetzt so frech und sage einfach mal, dass ich selbst den Cold Call nicht ausschließe, weil ich es mal probieren wollen würde und einfach mal gucken würde, funktioniert das oder funktioniert das nicht, weil ich weiß, dass die Unternehmen, die auf der anderen Seite Cold Calls machen, dass das funktioniert. Also ich werde mich davor nicht verschließen, es ist für mich nicht leicht. Ich muss wirklich über meinen Schatten springen, aber ich glaube, in dem Markt, der mich erwarten wird, im SEO, im Online-Marketing, also alles da, wo ich meine Nuggets selbst einsammle, werde ich nicht drumherum kommen, bestimmte Sachen zumindest mal auszutesten. Und das funktioniert ja auch nach dem, was viele andere da draußen auch sagen. Wenn wir uns nur auf ein Bein stellen, dann ist es halt scheiße. Sondern wir müssen unsere Beine verteilen. Und wenn ein Bein Online-Marketing ist, wenn ein Bein Vertrieb ist, wenn ein Teil schnell und hektisch ist, Newsletter etc. pp., Push und Pull, dann gehört das halt dazu. Das hat andere Unternehmen auch groß gemacht und ich kann das nicht ausblenden, weil ich jetzt hier irgendwie der mega ethische Typ bin. Das wird nicht passieren und deswegen kann ich das für mich nicht ausschließen. Wenn ihr das für euch ausschließen könnt, dann ist es okay. Aber dann geht mal einfach auf Konferenzen, auf große Konferenzen, wo Vertrieb groß geschrieben wird, wie vielleicht die SMX, würde ich jetzt mal sagen. Und hört euch mal an oder überlegt mal, warum die Menschen da sind. Warum reden die da? Die reden natürlich, um sich zu reportieren, aber im Kern reden die, um Vertrieb zu machen. Und dann nennt sich das vielleicht Marketing, aber es ist auch Vertrieb. Und wenn es reicht, weil ich sehr viel auf Konferenzen unterwegs bin, um meinen Kessel voll zu haben, dann muss ich vielleicht nicht auf Vertrieb zurückgreifen. Die Frage ist nur, wenn mir die Leute wegbrechen, die ich für den Vertrieb über den Weg oder für das Marketing über den Weg habe, nämlich auf Konferenzen zu sprechen und da mir Kunden ranzuholen, wenn der mir wegbricht, weil ich selbst krank werde oder weil die Leute, die meine Speaker sind, krank werden oder mein Unternehmen verlassen, was bleibt mir denn? Dann muss ich ja noch eine Krücke haben, auf die ich aufbauen kann. Und wenn ich dann den Vertrieb hochfahren kann, weil ich die Hebel in der Hand habe, dann macht das für mich durchaus Sinn. Ja, okay. Sehr weit ausgeholt. Meine Sendung, wo ich mal ja einfach mal so ein bisschen was von mir hab präsentieren können. Ich bin gespannt, wie die Resonanz ist. Vielleicht gibt es den Shitstorm dieser Welt. Vielleicht kommen wir aber auch in eine Diskussion, wo wir über bestimmte Einzelteile reden können. Wenn euch das alles selbst zu heiß ist, ich weiß ja, dass auf der anderen Seite es auch heiß ist, sich selbst zu positionieren. Wenn ich mich damit schwer tue, dann muss ich euch auch zugestehen, dass ihr euch damit schwer tut. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mir einfach eine personal message und dann können wir auch darüber diskutieren. Ich würde mich halt über eine Resonanz freuen auf allen Kanälen und einfach um eine Bestätigung oder eine Ablehnung zu bekommen, ob man sowas hier wiederholen kann oder nicht. Und sonst war noch der Pinguin 4.0. da habe ich aber schon eine Menge zu geschrieben, was ich denke, ob was gut ist oder was nicht gut ist. Da rankt ja auch ein Artikel von uns ganz gut. Da lest euch das einfach an. Ich glaube, da sind wir wieder beim großen Beschiss. Meine Illusion in Richtung Google ist eigentlich auch fast weg. Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, die sind auf Maximierung von Cashflow getrimmt. Und das, was die uns SEOs oder Webmastern erzählen, ist gequirlte Scheiße. Wir können uns nur untereinander so austauschen, dass wir einigermaßen verstehen, was die gequirlte Scheiße ist und wie wir uns aufstellen müssen und verhalten müssen. Am Ende des Tages muss jeder selbst gucken, wo er bleibt. Und vielleicht ist das auch, sind wir noch zu retten, war ja die große Überschrift, die ich mir eigentlich aufgelegt habe. Ich glaube, jeder muss selbst gucken, wie er sich retten kann. Ich glaube, es gibt dieses große ganze Retten nicht. Achtet auf euch, achtet auf eure Familien, achtet auf das, was ihr sozial beeinflussen könnt, wenn ihr euch politisch engagieren wollt, gerne, wenn ihr euch sozial engagieren wollt, gerne. Wenn ihr nur eine Spende machen wollt für soziale Projekte, auch okay. Achtet auf das, was ihr beackern könnt. Und wenn ihr kleine Bereiche habt, wo ihr Einfluss nehmen könnt, dann probiert es einfach umzusetzen. Ich glaube, wenn man von oben auf das Thema raufguckt und einfach sieht, okay, 8 Milliarden Menschen, 9 Milliarden Menschen, 10 Milliarden Menschen, dann werden wir nie was bewegen können. Also ich bin da total desillusioniert. Wenn wir uns aber kleine Teile rausnehmen, dann kann man sich immer wenigstens motivieren. Übrigens, eine tolle Sache hatte ich, und den muss ich nochmal nachreichen, weil es auch wieder so allgemein ist. Jetzt ist ja, habe ich gestern gesehen in der Tagesschau, der Vertrag ratifiziert worden für das CO2-Abkommen für das Weltweite, was ja mit einem, nach 22 Jahren mit einem riesen Brimborium irgendwie in der Staatengemeinschaft verabschiedet wurde. Auch ein totaler Schwachsinn eigentlich, weil es ja auch um Rechteschacherei geht und so und um wirtschaftliche Kraft und Alleinstellung geht. Aber nun ist es das erste Mal verabschiedet worden. Und auf der anderen Seite habe ich mit meinem Sohn letztes Mal einen Bericht gesehen, wo es darum geht, wie der Permafrost in der Arktis sich abbaut durch die Erderwärmung. Und da haben ein paar Wissenschaftler eben mal grundsätzlich gesagt, was es bedeutet für den CO2-Haushalt dieser Erde, wenn diese Flächen da vom Permafrost befreit sind und diese hochorganischen Sachen im Erdreich, also diese ganzen Pflanzen, die da noch drin liegen, alles so moorig, könnt ihr euch vorstellen, wenn die anfangen zu gären, dann haben wir auf der Welt ein Mega-CO2-Problem. Da können wir das andere hier, China und die ganzen Abgase, die da haben, auch wenn die da Smog verseucht sind, die können wir alle in die Tonne treten, weil was da an CO2 dann rauskommt, das wird die Erde richtig ruinieren. Und das ist eine Sache, die haben wir schon längst angestoßen. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir das unter Kontrolle haben. Wir Menschen sind nicht in der Lage, glaube ich, das große Ganze zu erfassen. Dafür sind wir zu dumm. Und das war für mich ein schönes Beispiel zu sehen, okay, wir machen das eine und reißen das andere mit dem Arsch wieder ein. Solange wir zum Beispiel Kernenergie auch konsumieren und nicht für die Kosten zahlen müssen, die für die Entsorgung, gerade eine Nachricht gekriegt, sorry. Wenn im Strompreis nicht die Entsorgungskosten für strahlendes radioaktives Material drin sind, dann ist das alles ein Fake. Und so schieben wir die Sachen immer vor uns her. Wir schieben uns die Finanzkrise vor uns her. Es gibt irgendwann den großen Bums. Und ich glaube, im Kern muss man auch so egoistisch sein und zu gucken, das, was einem selbst wichtig ist, das muss ich vor dem großen Bums schützen. Und helft mir aus meiner Depression raus. Das ist, glaube ich, wichtig, weil ich hänge so ein bisschen da fest. In der Zeit, wo hier Friede, Freude, Eierkuchen ist, alles gut. Aber im Großen und Ganzen sehe ich ziemlich schwarz leider für das, was uns erwarten wird. Amen. So, meine Lieben. Ihr merkt, ich bin jetzt ein bisschen leer. Ich habe noch sehr viele andere Sachen hier in meinem Buch gehabt. Ich habe mir eine ganze Menge rausgeschrieben, um einfach mal so eine kleine Linie zu haben, durch die ich mich hier durchhangeln kann. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich bin sehr gespannt, wie wir darüber diskutieren können oder ob ich es nochmal machen kann. 1:10, ich bin raus. Euer Marco. Ich duck mich, ich bin weg. Ich glaube, ich hau erstmal ab. Ich bin am 15. sowieso in Thailand und gucke mir da mal an, wie man da aus der Ferne so ein bisschen arbeiten kann. Und werde noch so ein bisschen den Herbst genießen, wenn es hier kalt wird. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Flucht, wenn ich nach dieser Podcast-Sendung hier einfach abhauen kann, weil ich sonst gesteinigt werde. Okay, haut rein, Jungs. Ciao. Und Mädels, ciao.
Adult is the child who has survived.
We, the most powerful element in advertising, is the truth.
We, the best way to predict the future is to create it.
We, in our factory, we make lipstick.
We,
in our advertising, we sell hope.
Sonst.